bin ja kein Mensch, der einfach nichts tut. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, das daheim sitzen, das vernichtet mich. Und dann sie neu aufzustellen und die neuen Ziele in Angriff zu nehmen, das war für mich nicht so leicht.
Was passiert, wenn eine prägende Rolle oder Lebensphase endet? Nicht nur die Funktion, nicht nur der Titel, sondern das, woran man sich selbst und woran andere einen erkannt haben. Und jetzt? Ihr hört Gespräche über das Loslassen, Übergänge und das Leben danach.
Mein heutiger Gast ist offiziell eine Legende. Offiziell, weil er Mitglied im Legendenclub der österreichischen Fußball-Bundesliga ist. Dort kommt man unter anderem rein, wenn man zum Beispiel über 400 Spiele hat. Das hat er locker geschafft. Er kommt aus der Steiermark und hat den steirischen Fußballweg eingeschlagen über den GAK Kapfenberg zu Sturm Graz. Und dann hatte er, und das werde ich ihn später noch fragen, eine sehr prägende Zeit bei Rapid Wien, wo er über ein Jahrzehnt als Verteidiger dann Verantwortung übernahm. Zuletzt als Profispieler stand er bei Hartberg unter Vertrag, bevor er 2024 seine aktive Profikarriere beendete und auf die Trainerseite wechselte. Ich werde ihn dort fragen, was passiert, wenn man eben nach über 400 aktiven Spielen plötzlich kein Spiel mehr als Spieler hat. Herzlich willkommen, Mario Sonnleitner.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mario, mir geht es in dem Podcast stark um das Warum und nicht nur das Wie. Und mit so einer Frage möchte ich gleich starten, nämlich warum wird man eigentlich Profifußballer? Ist das ein, hast du dir immer getaugt zu laufen? Hat dir der Wettkampfgedanke Spaß gemacht oder wolltest du eigentlich immer reich und berühmt werden damit?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich an die jungen Jahre erinnern, wenn ich öfters mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Meine Familie hat keinen guten Zugang gehabt, also vor allem meine Mutter zum Fußball. Ja, weil wir sind, wie gesagt, ich bin in Vorau geboren, bin relativ schnell dann mit ein, zwei Jahren sind wir dann nach Graz Umgebung gezogen. Und für da war Fußball immer mit Alkohol. Da am Land hat man Fußball gespielt, alle haben sich angesoffen und deswegen habe ich einmal jahrelang keinen Fußball gekriegt oder die ersten paar Jahre keinen Ball bekommen. Ja. Und dann war eine Situation, das kann ich mich erinnern, da gibt es sogar Fotos, wo ich bei meiner Oma war und ich habe dann ein Osterei habe ich dann getreten. Ja. Und dann hat mein Vater auch gesagt, ja, jetzt geben wir dem Buben mal einen Ball. Ja. Also zuerst fängt es mal an, glaube ich, die Liebe zu dem Sport, ja, zum Fußballspielen oder zum Ballsport. Ja. Und dann irgendwann in jungen Jahren habe ich dann halt bei kleineren Vereinen, beim SV Grambach habe ich gestartet, ja, zweimal die Woche trainiert, hat man gemerkt, dass ich anscheinend ein bisschen talentierter bin, ja, und habe dann immer wieder zwei U's übersprungen, ja, und mir hat das einfach immer Spaß gemacht, weil es hat ja kein Zeitalter gegeben, also wo ich groß geworden bin, war das Zeitalter ohne Handy, ja, ich bin halt immer am Kickplatz gegangen, irgendwo bei uns in Raber Fußball spielen gegangen und dann habe ich einfach auch sehr viel Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, die Leidenschaft ist die größte Triebfeder, die ich habe. Und dann war es für mich irgendwann einmal klar, ja, ich will irgendwie Profifußballer werden. Ich habe ganz viel Fußball geschaut, ich habe mich ganz viel interessiert für Fußball, habe Pickerl gesammelt, habe jedes Spiel angeschaut. Und mir hat das einfach imponiert, wie die Profis da spielen. Und ich wollte dieses Hobby, was für viele Hobby ist, ja, und ganz viele Leute auch begeistert, wollte ich einfach immer machen und zum Beruf machen.
Das heißt, du warst einer von denen, die schon als Kind wussten, sie wollen das werden, Profifußballer, und du bist es später geworden. Hat mich immer fasziniert, weil ich kannte das von mir persönlich nicht, diesen Wunsch. Aber andere hatten das auch in meiner Umgebung, die sind dann eben Tischler geworden, wollten immer Tischler werden. Bei dir war das dann auch so?
Genau, ja. Ich bin dann anfangs immer belächelt worden, ja. Das kann mich noch so ein bisschen erinnern in den Jahren 8, 9, 10, ja. Wenn sie mich gefragt haben, was willst du werden, ja. Das ist so häufig gestellte Frage unter vorpubertären Kindern oder Jugendlichen und ich habe gesagt, ich will Profifußballer werden. Ja, da wirst du halt, auch wenn mir das jetzt auch noch sagt, ja, versuche es, ja, Gas, aber für mich war das immer der Weg, ja. Natürlich haben mich meine Eltern natürlich auch dahingehend unterstützt, dass ich eine Schule absolviere, dass ich Matura mache, dass ich das Ganze natürlich nebenbei auch, weil es geht oft sehr schneller in dem Bereich, ist eine schwere Verletzung, passt nicht, kommst du nicht. Es ist ja einerseits natürlich Talent, ja, Wille entscheidend, aber auch hin und wieder ein bisschen eine Portion Glück, ja, damit man zum richtigen Zeit gesehen wird, performt. Ja. Und für mich war das aber nie ausschlaggebend. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und wollte das einfach immer erreichen. Ja.
Zu welchem Zeitpunkt hast du gewusst, okay, jetzt ist es so, diese Karriere nimmt so weit Fahrt auf, dass ich jetzt die Matura mal, obwohl sie geschafft hast, dann daneben her liegen lassen kannst? Also wann war dieser Moment?
Es war kein richtiger Zeitpunkt. Ja. Ich habe, das ist, wenn man so einen Weg eines Fußballers, ja, da fängt man, wenn man jetzt vom Land her ist, beim kleinen Verein an, ja, dann bin ich in eine Akademie gewechselt, da hat man Aufnahmeprüfung, dass man überhaupt genommen wird. Ja. Dann muss man sich dort durchsetzen, da wird man zuerst auch einmal in zweite Mannschaften verfrachtet, musst du überall in jeder U die beweisen, in jeder Akademie, in jeder Leistungsklasse. Und ja, und dann ist es relativ schnell gegangen. Ich habe dann wieder die U18 übersprungen, habe dann bei den Amateuren gleich einmal Fuß gefasst. Ja. Dann waren bei den Profis, das beim GAK damals war ein bisschen ein finanzieller Bruch. Ja. Da war ein Konkurs das erste Mal. Oder haben sie Spieler verkaufen müssen, dann bin ich hochgezogen worden. Da war ich noch im Matura-Jahr. Ja. Und dann haben sie halt einmal gesagt, ja, für die erste Mannschaft geht es nicht. Dann bin ich eben als Kooperationsspieler nach Kapfenberg gekommen. Und dann, wenn man da schon mal bei den Profis ist, wo die sich alle umgezogen haben, das war noch im Casino Graz Stadion, ne? Das kennt wahrscheinlich gar keiner mehr, dann will man das. Ja? Dann habe ich das gewusst, ja, okay, Matura abschließen war eh sehr, sehr schwierig das letzte Jahr, weil ich in Kapfenberg gespielt habe, sehr viele Fehlstunden gehabt habe, weil ich natürlich Stammspieler war in der zweiten Liga in Kapfenberg. Und habe dann in Summe, glaube ich, 200, 250 Fehlstunden gehabt, habe dann Nachhilfe gehen müssen, damit ich die Matura auch wirklich schaffe, ja, weil das wollte ich schon. Ich wollte einen Abschluss haben, weil ich kann ja auch mit 22, 23 kann was passieren. Dann möchte ich wenigstens die Möglichkeit haben, eine Lehre oder eine Uni zu absolvieren. Ja. Und deswegen, ab dem Zeitpunkt war es eigentlich klar, ja, ich gehe den Weg.
Und ich habe es im Intro schon erwähnt, aber welche Phase deiner Fußballkarriere ist eigentlich die du am meisten angesprochen wirst? Ist es die Rapidzeit oder ist es, wenn du in Graz bist, eben doch die Grazer Zeit bei Sturm oder wie ist das?
Ja, es ist schon natürlich die Rapidzeit, wenn man jetzt bedenkt, ich war jetzt knapp 20 Jahre Profi, ja, und die längste Zeit meiner Fußballkarriere war ich halt bei Rapid, ja, 11 Jahre war ich bei einem sehr faszinierenden Verein, der mich auch in den Bann gezogen hat, ja, deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, ja, dass Rapid, das schließt man dann ein, ja, in sich, wenn man Rapidler ist, und ich habe dann doch auch Angebote gehabt, ja, aber immer entschieden für Rapid. Ja. Und deswegen war das sicher meine prägendste Zeit, fußballerisch. Ja. Aber ich habe aus allen Facetten oder bei allen Vereinen habe ich extrem viel Prägung erhalten. Ja. Es war beim GAK, dann war ich in Kapfenberg Kooperationsspiel, habe ich nur für eine Woche habe ich mitmachen müssen, weil da alle ausgefallen sind auf der Position. Und ich habe halt gespielt als Zweitligaspieler. Habe eine Woche mein Debüt gefeiert, 2-0 gegen Bregenz damals, die waren Bundesliga. Bin dann wieder nach Kapfenberg verfrachtet worden. Mhm. Ja. Habe dort die Saison fertig gespielt. Mhm. Ich war in Graz nicht der Liebling der Fans, weil ich halt vom GAK gekommen bin, weil die halt in die Regionalliga abgestiegen sind. Habe ein extrem schweres erstes Jahr gehabt, ja, weil ich aus einer Verletzung gekommen bin und die Fans mich nicht akzeptiert haben, weil ich natürlich ein Roter aus ihren Sichten war. Ja. Mir aber trotzdem immer für alle meine Formen, die ich getragen habe, alles gegeben habe. Ja. Mhm. Wurde rot, schwarz, grün. Oder blau am Schluss. Ich habe dann immer alles gegeben und da bin ich dann langsam akzeptiert worden und dann wechsle ich zu Rapid, die damals, weil es keinen Rivalen gegeben hat. Der größte Rivale war für Sturm Graz und mir dann natürlich auch Dinge an den Kopf geworfen sind, wo ich mal ein Interview gegeben habe. Ja. Ich wechsle nur ins Ausland und ist dann aber nach Rapid geworden. Und da bin ich dann auch im eigenen Stadion ein halbes Jahr lang von den eigenen Fans beschimpft worden. All diese Dinge prägen an natürlich und machen das natürlich reich an Erfahrungen.
Wie steckt man sowas eigentlich weg, diese Beschimpfung? Und wir wissen, Fans können da sehr leidenschaftlich sein bei solchen Themen. Wie nimmt man da Hilfe in Anspruch oder wie geht man damit um?
In den frühen Jahren habe ich schon Hilfe von einem Mentaltrainer gehabt, der die ersten 4, 5 Jahre meiner Karriere habe ich ganz viele Dinge besprochen, beziehungsweise auch Übungen gemacht oder versucht, mich richtig vorzubereiten. Ich glaube, das ist das größte Asset, was der Fußball, dem der Fußball nicht fehlt, ist die mentale Komponente. Ja. Mhm. Da wird noch viel zu wenig drauf Wert gelegt. Ja. Wir schauen jetzt auf Ernährung, wir schauen auf Trainingszyklen, auf Systeme, alles, aber auch der mentale Bereich wird fast 90% nicht bewertet, beziehungsweise auch nicht drauf eingegangen. Ja. Dann entscheidet ein guter Trainer von einem schlechten Trainer, wie kann er mit diesen mentalen Komponenten umgehen? Wie bringe ich die 100%? Ja? Weil es kann nicht sein, dass er im Training alles gibt, aber im Wettkampf nicht. Ja? Mhm. Im Training leistet er und im Wettkampf nicht. Er leistet gegen schwache Gegner, aber er leistet gegen starke nicht. Ja? Das sind alles Dinge, oder wie äußere Einflüsse darauf wirken auf einen Spieler. Und ich habe da halt relativ gutes Tunnelverhalten gehabt, ja, und natürlich Unterstützung meiner Frau und meiner Familie, dass ich diese Beschimpfungen bzw. diesen Hass einfach versucht habe, in Energie umzusetzen. Ja. Und mir immer wieder gesagt habe, wenn es allen egal gewesen wäre, dass ich jetzt zu Rapid wechsle, dann wäre es ja auch schlecht. Ja. Weil dann wäre ich nicht aufgefallen. Ja. Dann wäre ich nicht gut genug gewesen für Sturm Graz. Mhm. Somit habe ich versucht, da das alles ins Positive zu drehen. Ja. Das ist allgemein mein Charakter. Ich versuche das immer positiv zu sehen, egal wie dramatisch oft Situationen sind, du kannst aus allem was mitnehmen.
Das ist ein Grundzug deines Charakters, aber du hast eben Hilfe in Anspruch genommen. Das heißt, da hat es schon dann auch Momente gegeben, wo du eben aufs Spielfeld rausläufst, du wirst beschimpft von den Fans, wo das schon was mit dir macht, oder? Also du kannst das ja...
Natürlich, du versuchst das dahingehend auszublenden. Ja. Ja. Du bist dann natürlich ein bisschen vorbereitet. Der damalige Trainer Franco Fora, hat halt, weil das eben rausgekommen ist, mitten aus der Saison, ja, das hat leider der damalige Präsident ausgeplaudert, dass ich zu Rapid wechsle. Dann hat das halt kursiert, aber wir haben noch Cupfinale gespielt. Ja. Also da waren noch extrem hohe Ziele. Wir waren Winterkönig auch noch, wir waren auch vorne dabei mit Sturm Graz. Und da ist natürlich auch im Team geholfen worden, ja, weil natürlich die Mitspieler damals mir gesagt haben, ja, blend das aus, wir stehen zu dir. Ja. Der Trainer mich unterstützt hat, ja. Auch die Familie, da helfen viele Gespräche nur, ja. Also viele Gespräche, das einzuordnen, ja, zu wissen. Ja. Die schauen dazu, 15.000 Leute, ja. Und trotzdem musst du dein Ding, ja, du musst, wenn du auf diese grüne Wiese gehst, musst du dir außen, unter Anführungszeichen, ein bisschen abseits lassen. Ja. Du musst dich aufs Spiel fokussieren, auf den Ball fokussieren, auf die Gegenspieler, auf die Mitspieler. Das sind die drei Punkte, auf die du Wert legen musst. Und das habe ich dann, glaube ich, dieses Fokussieren ist, glaube ich, auch natürlich im Zuge meiner Erfahrung natürlich hat es mir auch sehr geholfen, beziehungsweise auch Lernphase, und das habe ich auch sehr gut hingekriegt.
Gibt es denn auch Gespräche mit den Fans direkt? Es ist ja oft so, dass man das auch in anderen Diskussionen erlebt, dass wenn man dann direkt mit Menschen spricht, die zum Beispiel im Internet doch sehr viel sehr hasserfüllt Postings abgeben, dass sich dann sehr vieles wieder auch auflösen kann, ja, im direkten Austausch. Hat es das damals auch dann gegeben?
War noch nicht so stark, ja. Natürlich ist es das ist immer das größte Phänomen, ja. Anonymität wird immer sehr hart und hasserfüllt geschrieben. Ja. Face-to-face, ja, ist das alles immer was anderes. Ja. Wenn ich speziell mit Fans dann gesprochen habe, nach einem Training oder nach einem Match, ja, dann war alles in Ordnung. Ja. Da gibt es selten Momente, ja, wo dann wirklich Hass direkt face-to-face an dich geworfen wird oder ob du Handgreiflichkeiten oder etc. Ja, sowas gibt es nur, aber in der Masse ist der Einzelne dann auch stark. Ja? Und da hat es dann halt schon das ganze Stadion Sonnleitner, du Arschloch geschrien. Ja? Und es ist nicht immer alles jugendfrei, andere Begriffe. Ja? Und aber du kannst das jetzt nicht. Ich kann nicht jeden Einzelnen im Stadion sagen, ja, du schau her, das war das und das war so. Mhm. Ja? Sie haben dann ihre Meinung, wie halt auch in anderen Lebenslagen, und diese Meinung beharren sie dann. Und haben auch ihre eigene Sichtweise. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, egal wo man hinschaut.
Bist du eigentlich froh, dass es damals nicht ganz so stark ausgeprägt war, dieses Thema mit Social Media, als es jetzt der Fall ist auch bei Fußballern?
Natürlich, im Nachhinein sehr. Aber ich hab nur eine Homepage gehabt, habe ein Gästebuch gehabt, ja, das war sehr oldschool. Ja. Das Gästebuch habe ich dann schließen müssen, ja. Also wie das rausgekommen ist. Ja. Da waren jetzt nicht, dass da täglich irgendwelche Nachrichten drin waren, ja. Aber wie das rausgekommen ist, war waren täglich 5 bis 10 Nachrichten. Ja. Mhm. Und das habe ich dann schließen müssen für kurze Zeit. Da bin ich schon froh, ja, weil ich bin halt auch nicht aufgewachsen mit dem. Ja. Das ist besonders, wenn du als junger Mensch mit dem Ganzen aufwachst und du danach zehrst oder eine gewisse Sucht hast und die Meinung der anderen brauchst, um die gut zu fühlen oder schlecht zu fühlen. Ja. Mhm. Das habe ich nie gebraucht. Ja. Ich habe meinen inneren Kreis immer gehabt, meinen engen Freundeskreis, meine enge Familie und die hat mir da geholfen.
Mhm. Das heißt, du hast dich fokussiert auf die Meinungen der dir sehr wichtigen, nahestehenden Personen. Das andere hast du dann ausgeblendet. Das war dein oder ist dein Mittel nach wie vor, um mit diesen Themen umzugehen. Dadurch dieser Tunnelblick, den du vorher erklärt hast.
Genau, okay. So ist da meine Herangehensweise. Ja. Weil ich nicht Meinungen bewerten kann, die mich nicht kennen als Mensch, die ja gar nicht die Hintergründe kennen von Dingen, die ich mache oder nicht mache. Deswegen habe ich immer nur ein enger Vertrautenkreis, und da rede ich von Freunden von 6 bis 7, die habe ich jetzt nur immer, die ich vor 30 Jahren gehabt habe, die meinen ganzen Werdegang kennen, wissen, wie ich bin, wie ich tick, wie ich tue. Und meine Familie, ja, meine Frau bin ich jetzt auch schon über 20 Jahre zusammen und verheiratet über 10. Also die wissen, wie ich bin, und die wissen, was ich opfer oder was ich tue, und die Meinung lasse ich zu. Und die können auch immer ehrlich sein zu mir, auch wenn das Feedback kritisch ist. Aber jemand, der mich nicht kennt, der irgendwas auf Instagram schreibt oder in ein Gästebuch reinschreibt, diese Meinungen, die legen nicht so viel Wert.
Aber ist dir das so immer gelungen? Weil das ist ja ein durchaus rationaler Zugang zu einem Thema, dass du das eben so trennst und ablegst. Aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob es dann auch sozusagen ankommt im restlichen Körper vom Kopf, ist es dann so leicht, das auch umzusetzen, wenn man das rational auch versteht, so wie du?
Zur damaligen Zeit, zu dem speziellen Vorfall, ist es so, dass ich Medium-Zeitung, ja, was ansonsten hat es nicht viel gegeben, ja. Wie gesagt, Homepages vielleicht, ja. Und natürlich Kontakt mit Fans, ja, von außen. Ja. Da habe ich das natürlich mitgenommen. Aber auch dann, wie das ganze Thema aufgekommen ist. Ich habe bewusst mich gegen lange Zeit gewehrt, gegen Facebook und Instagram. Ich habe erst seit einem Jahr einen Instagram-Account oder seit 2 Jahren. Mhm. Bewusst dagegen. Ich habe das Marketing outgesourced. Ja. Ich habe das einer Firma machen lassen, mein Facebook-Profil, weil ich bewusst das nicht will. Weil das, glaube ich, kann keiner behaupten. Das, was ich lese und dann das wegwischen. Also das... Alles, was du liest, bleibt irgendwie in dem Kopf drinnen. Ja. Wurscht, ob positiv oder negativ. Und ich will mich aber nicht in keinster Weise leiten lassen von äußeren Einflüssen. Egal. Und wenn die sagen, du bist der beste Spieler der Welt, ja, oder du sagst, du bist der Schlechteste. Ja. Keiner diesen Meinungen stimmen zu, ja, weil ich nicht der Beste bin und auch nicht der Schlechteste. Ja. Deswegen einfach nicht zulassen, indem ich das einfach wegsperre von mir.
Aber liest du dann Kommentare?
Selten. Also ich habe, damals war halt, wie gesagt, Facebook hat wer anders gemacht, Instagram habe ich erst seit 2 Jahren, da war ich noch nicht Profi. Von damals Laola, da liest man ab und zu, wenn man die Spielberichte habe ich unten und dann hin und wieder mal einen Kommentar gelesen, ja, aber da scrolle ich nicht weiter. Interessiert mich nicht. Da hat es so Foren gegeben, ja, da haben wir dann alle immer gesagt, ja, hast du das gehört, nein, interessiert mich nicht. Ich muss versuchen, Leistungen am Platz zu bringen. Ich muss versuchen, und wenn ich irgendwelche Ablenkungen habe, dann ist genau die Zehntelsekunde, wo ich vielleicht zu spät bin, wo ich einen Foul mache, wo ich nicht richtig stehe. Oder das hat es für mich nicht gegeben. Ja.
Jetzt hast du vorher erwähnt, du hast über den Lauf der Jahrzehnte 7, 6 gute Freunde, auch von früher schon, die immer bei dir geblieben sind. Hast du eigentlich in deiner aktiven Karriere auch Freunde gefunden, die länger geblieben sind? Oder ist das gar nicht so leicht in dem Setting?
Ich muss sagen, ich war als Spieler immer sehr zielorientiert, ja. Ehrgeizig. Ja. Ehrgeiz ist auch ein bisschen hart, ja. Aber ich habe schon auch gewusst, wie ich meine Ellbogen auspacke. Ja. Also ich wollte immer spielen. Ich war dann vielleicht auch nicht immer der liebste Mitspieler vielleicht. Ja. Ich habe Konkurrenz immer angenommen, wollte mich immer durchsetzen. Deswegen habe ich jetzt da aus dem Fußballgeschäft nicht so viele Freunde. Natürlich habe ich einige, ja, mit denen vor allem unter anderem in der Zeit meines Vereines sehr lieb gewonnen. Aber der Fußballer, den treibt es ja überall hin. Ja. Also der wechselt dorthin, der geht dahin, der macht das dann noch, der macht das. Aber was immer bleibt, unter Anführungszeichen, sind meine Freunde, die ich als Kindheit habe. Ja. Mhm. Die arbeiten natürlich hin und wieder was anderes, aber die sind meistens die meisten in Graz. Ja. Ein paar sind auch in Wien, das ist jetzt natürlich angenehmer, weil ich nicht so weit habe. Ja. Aber die habe ich auch mehr Wert gelegt. Ja. Weil ich bin halt, wie gesagt, sehr zielorientiert gewesen und wollte immer spielen. Ja. Und da habe ich nicht immer dann den Zugang gehabt, zum Beispiel auf meiner Position, der vor mir gespielt hat, den wollte ich rausspielen. Ja. Da wollte ich besser sein. Ja. Und da war ich dann halt auch hart mir gegenüber, aber auch vielleicht dem Team gegenüber.
Hart dem Team gegenüber bedeutet?
Dass ich im Vordergrund stehe. Ich möchte auflaufen. Ja. Ich möchte jetzt spielen. Das heißt, ich habe im Training alles gegeben. 100% sagt man ja, 110 kann man eigentlich nicht geben. Ja. Aber ich war laut, ja. Ich war fordernd, ja. Weil ich will Aufmerksamkeit haben. Ja. Ich will, dass der Trainer weiß, ich bin in schwierigen Situationen immer da.
Aber geht das nicht, ist das nicht bei allem so im Prinzip, dass die das so machen und fordern?
Ja, also ist es nicht immer so. Ja. Also manche zerbrechen an Konkurrenz. Ja. Also wenn jetzt einer besser ist, kann der Spieler sagen, ja, schaff's nicht, ich gehe woanders hin. Ja, vielleicht ist es dort besser, der Trainer mag mich nicht. Ja. Mhm, ich habe nie diesen Weg gesucht. Ich habe nie, natürlich habe ich auch mal einen Trainer geschimpft oder schuld gewesen, aber im Endeffekt kann ich nur das beeinflussen, was ich mache. Mhm. Und ich kann härter trainieren, besser trainieren, lauter sein. Ich kann mich verbessern. Ich kann nicht Person XY anders machen. Ich kann auch nicht meinen Konkurrenten schlechter oder besser machen. Ja. Mhm. Ich kann nur das beeinflussen, was ich mache. Und dann habe ich halt so hart gearbeitet, bis ich wieder spiele.
Zurück zu deiner Karriere, zu den Stationen. Was mich interessiert ist auch, jetzt bist du über 10 Jahre, 11 Jahre bei Rapid gewesen. Erstens, ist das schon immer ein Wunsch gewesen von dir, jetzt als Steirer bei Rapid zu landen? Jetzt bist du eben auch eine Rapid-Legende mittlerweile. Und zweitens, wie kann man sich das vorstellen eigentlich in dem Moment, wenn man dann da hingeht zu einem größten Verein in Österreich? Ist das wie eine Art Vorstellungsgespräch oder wissen die eh schon alles von einem und man sagt einfach, passt, wo soll ich unterschreiben?
Ja, das Ziel war damals von Sturm Graz eben, dass ich schon auch vielleicht die Chance ins Ausland zu gehen. Habe aber dann sehr lose Angebote noch gehabt und noch nichts Fixes. Ja. Ich wollte den Verein eigentlich verlassen, wollte den nächsten Schritt gehen. Und Rapid war da sehr früh dran. Die waren schon im Jänner, mir ist im Sommer ausgelaufen. Ja. Und das war damals halt noch nicht so mit, jetzt da mittlerweile hat man 1000 Videos von einem Spieler. Mhm. Da gebe ich auf Voicecode ein und sicher alles, was der macht. Ja. Mhm. Jede Phase. Ja. Da war halt schon auch noch viel Gespräch natürlich. Natürlich sehen sie die Spiele, die du gespielt hast. Ja. Aber ich habe irgendwie, damals war das der Ali Hörtnagel, der mich da verpflichtet hat und dann der Peter Backholt, der mich angerufen hat. Ich habe einfach gemerkt, das kann passen. Ja. Es war natürlich die Situation damals auch. Es war der Josef Hickersberger, Nationaltrainer, so alt bin ich schon. Ja. Und der hat da mehr auf die Rapid-Spieler im Nationalteam geschaut. Ja, war klarer Rapid-Trainer, ja, früher. Und hat dann auch, die war ja auch schon im erweiterten Kader beim A-Nationalteam und hab dann mir gesagt, ich glaube, das kann der richtige Schritt sein. 2018 Meister waren Rapid und ich war im 2010 bin ich gewechselt. Habe ich gedacht, ja, das funktioniert, ja. Und mir hat das schon fasziniert, ja. Aber ich war bei sehr großen Club, muss man auch sagen, bei Sturm Graz, ja. Mhm. Aber das war alles größer, ja. Das Interesse war noch größer. Ja. Es ist einfach, die Stadt war riesig, ja. Mhm. Alle haben mich gewarnt, aus Steyr, du gehst nach Wien, bist du wahnsinnig. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Wien. Ich habe einen Bezirk gewählt, wo das, was steirisch ist für mich. Ja. Da, ich wohne im 13. Da ist grün, wie bei mir in Raber oder in Fora. Ich habe extrem viel Grünflächen. Ich bin keiner, der gern in großen, hohen Hochhäusern wohnt, in Plattenbauten oder so. Ich habe gern kleinere Wohnungen, in wo es vielleicht ein bisschen grün ist. Mhm. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Wien. Und deswegen bin ich dann auch so lange dort geblieben.
Ist eigentlich das Thema Nationalteam, ich weiß nicht, ob du schon oft gefragt worden bist, aber ist das etwas, was sich irgendwo dann doch wurmt?
Ja, in der Phase, wo ich wirklich sehr gute Saison mit Rapid gehabt habe, wo wir ständig Zweiter Europa League, ja, wir waren da, glaube ich, 6-mal Vizemeister geworden, Da war Red Bull noch richtig gut, ja. Also die spielen jetzt alle um ganz große Titel, diese Spieler, die damals dort waren. Ist natürlich auch nicht gewürdigt worden, ja, ist Titel, ja. Titel sind wichtig, ja. Aber ich habe da schon eine sehr, sehr gute Phase auch gehabt, die 3-4 Jahre, wo wir international oft das Einzige überblieben sind. Da hätte ich mir schon gewünscht, wenn wir diese Einladung kriegen. Aber es waren damals, das hat sich dann mehr ins Austria-Verhältnis gedreht. Ja. Da waren viele Austria-Funktionäre beim Team. Es waren dann 9 Austrianer, ja, damals. Ja. Die waren gar nicht so gut. Ja. Und man muss auch sagen, auf meiner Position, die ich gespielt habe als Innenverteidiger, war die Konkurrenz auch immer groß. Ja. Aber es hat sicher Phasen gegeben, ja, wo ich dabei sein hätte können. Aber ich schwamm drüber. Ja. Also ich bin deswegen nicht vollwertiger Mensch oder ein halber Mensch, weil ich nicht im Nationalteam war.
Zu deiner Profizeit würde es mich auch interessieren, was ist eigentlich das Nervigste an der Zeit gewesen als Profifußballer? Kann man das so beschreiben oder was hat dich am meisten genervt eigentlich?
Ja, ich habe, wie gesagt, ich glaube, dass jetzt noch viel schlimmer ist, also vor allem bei Rapid jetzt, wenn man mal jetzt ein Spiel gewinnt oder mit Freunden unterwegs ist, dass man einfach feiern kann. Ja. Ich war da auch immer, ich versuche immer Mannschaftsabende zu organisieren, ja, wenn man das einfach braucht als Mannschaft, das Teamgefüge. Ja. Und sind dann auch fortgegangen. Ja. Und da habe ich überall nur schauen müssen, wer nicht alles ein Foto macht. Ja. Wir haben es nie an Tagen gemacht, wo am nächsten Tag ein Spiel wäre oder geschweige denn in 3-4 Tagen ein Spiel ist. Ja. Es war immer nach einem Spiel, wo wir gewonnen haben oder meistens gewonnen haben. Ja. Und dann sind wir halt einmal zusammen fortgehen. Und da, glaube ich, das ist jetzt noch viel schwieriger als zu der damaligen Zeit, dass man einfach einmal jung sein kann, ja. Dass man einfach feiern kann. Weil ich habe immer alles untergeordnet. Ja. Ich habe geschlafen, gegessen, trainiert, geschlafen, gegessen, trainiert. Ja. Ich habe mein ganzes Leben ausgerichtet im Fußball. Ja. Und dann gibt es halt Momente, Erfolgsmomente und irgendwo muss man dann auch, war das halt einmal unter Anführungszeichen ein Ventil, dass man einmal loslässt, dass man mal feiern geht mit seinen Teamkollegen und das stärkt auch die Gruppe. Und ich glaube, das hat mir am meisten genervt, dass ich da überall schauen habe müssen, wer hat ein Foto geschickt, ja, wo kommt das dann vielleicht online, ja, muss ich sagen, bitte trotzdem die Handys ab. Ja. Weil es hat dann schon einmal eine Situation gegeben, da war ich in der Länderspielpause, war ich mit den Spielerkollegen fort, ja, und das, da waren 3 Tage noch frei und das Foto ist dann auftaucht, einen Tag vor dem Derby. Ja. Das hat es ja keine Zeitstempel gar nicht. Ich kann das immer irgendwo zukommen lassen. Und ich glaube, das ist was, die Anonymität, die hast du halt nicht mehr dann als Profifußballer, vor allem beim großen Verein. Ja.
Also das war das Nervigste für dich? Es ist nicht die Entbehrungen im Sinne von dieser regelmäßigen Kreislauf aus Training und Spiel?
Nein,
und
das gar nicht. Ich war da echt sehr konsequent da in dem, ja. Aber hin und wieder einfach einmal die baumeln lassen und dann nicht bewertet werden. Ja. Ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr war Bayern München war Meister und die sind zusammen als Team nach Ibiza geflogen. Und dann haben sie sich alle aufgeregt, weil die Meisterschaft noch gelaufen ist. Was können die nicht tun? Ja, die sind Meister geworden. Die haben auch mal was zum Feiern gebraucht. Die sind ja ständig unter Stress. Die haben gesagt, die spielen ja noch ein Match gegen Hoffenheim und was haben sie alles diskutiert. Ja. Übrigens haben sie es dann 7-0 abgeschossen. Ja. Aber das, na Wettbewerbsverzerrung, na ist keine Wettbewerbsverzerrung. Jeder hat Zeit, genug Punkte zu holen. Ja. Und wenn jetzt jemand was erreicht, dann gehört das auch gefeiert. Weil wenn wir uns bei Tore nicht mehr freuen, bei Siegen nicht mehr feiern, dann brauchen wir den Sport nicht mehr ausüben. Weil dann spielen wir irgendeinen anderen Sport, dann tun wir Schach, wo man nicht so viele Emotionen zeigen soll, ja. Aber das macht Fußball aus. Und ich will ja solche Menschen auch am Fußballplatz sehen, die Gas geben, die Emotionen zeigen. Weil irgendwann sind vielleicht KI-Roboter dort, ja, und auch KI-Trainer. Und dann schaue ich mal, wie das anschaut.
Die Leidenschaft bringst du noch immer mit für den Fußball. Ich möchte jetzt Folgendes mit dir machen. Ich möchte jetzt ein kleines Spielchen, wenn du Lust hast, Mario.
Ja.
Und zwar geht es simpel darum, ich stelle dir jetzt einfach 2 Aussagen gegenüber und du sagst mir eher, was für dich eher stimmt. Ja? Bevor wir dann im nächsten Teil zu dem Übergang dann auch gehen, von deiner aktiven Karriere. Also das Spielchen heißt, was stimmt eher? Erfolg im Profifußball macht frei oder Erfolg im Profifußball macht abhängig?
Eher frei.
Zweite Frage. Viele Spieler hören zu spät auf, viele Spieler hören zu früh auf.
Viele Spieler eher zu spät.
Warum?
Ich glaube, ich habe es gerade noch erwischt, den richtigen Zeitpunkt. Ja. Aber man merkt halt einfach im Alter dann, wenn man es international anschaut, ist es extrem arg. Ja. Da lobe ich mir einen Toni Kroos, der hört auf am Höhepunkt mit Real. Aber das ist sicher eine Geldfrage, ja. Aber Sergio Ramos dümpelt noch irgendwo herum. Der Cristiano Ronaldo kann es auch nicht sein lassen. Ja. Ich weiß, das ist ganz ein anderes Niveau, ja, natürlich. Aber am höchsten Punkt aufzuhören, das ist für mich große Stärke, ja. Und nicht dann noch 5 Jahre irgendwo in der Gebietsliga herumgucken, ja. Also, weil du dann auch eine Konsequenz hast, ja. Und natürlich, ich spiele noch immer gern Fußball. Wenn es mit Freunden irgendwo war, so 5 gegen 5, ja, das spiele ich immer noch gerne. Aber ich glaube, dass die meisten dann oft eher zu spät aufhören und dann als zu früh.
Dann bleiben wir gleich bei dem Thema und die letzte Frage heben wir vielleicht noch auf. Du sagst, du hast es dann rechtzeitig geschafft aus deiner Perspektive und viele spielen dann eben noch weiter, obwohl sie es eben gar nicht müssten, jetzt rein finanziell. Wie ist dir das dann gelungen, dieses Loslassen?
Das ist ein extrem schweres Thema, weil ich war in den letzten 2 Jahren in Hartberg. Ja. Die Situation war so, dass ich bei Rapid leider eine Verletzung gehabt habe. Ich habe 2 schwere Verletzungen in meiner Karriere gehabt. Das war ganz am Anfang, die mich auch sehr geprägt hat, war Schambeinentzündung. 2005, 2006. Da hat kein Mensch kennt, was das ist. Das hat nur der Jürgen Säumel und ich gehabt. Und der Jürgen Säumel war fast seine Karriere dahin. Ja. Und ich habe es dann natürlich mit den Informationen vom Jürgen hab's dann zum Glück auch in den Griff gekriegt. Das hat mich natürlich geprägt und ich habe extrem früh auf meinen Körper gehört, beziehungsweise auch den Körper bewusst wahrgenommen. Dann habe ich noch eine Schwere gehabt, ich habe einen Adduktorenabriss gehabt im Zuge einer extrem intensiven Saison. Ja. Würde es in diesem Ausmaß nicht mehr geben. Da waren wir einmal im unteren Playoff und ich habe gespielt am Samstag 90 Minuten und am Montag 90 Minuten. Das gibt es in dieser Form nirgends. Und das hat die Bundesliga, hat mir da auch ein bisschen wir haben keine Verteidiger gehabt, ich habe das beide spielen müssen. Also da war nur ein Tag inzwischen und dann hast du wieder 90 Minuten spielen. Mhm. Und da habe ich mir den Adduktor abgerissen. Und aus dieser Verletzung, war ich der Kübauer-Trainer, bin ich schwer wieder richtig in Tritt gekommen, habe länger gebraucht. Ja. Im Zuge dessen hat der Didi dann auch nicht mehr so das Gefühl gehabt bei mir, dass ich bei Rapid noch verlängern könnte. Ich habe es schon noch gehabt. Deswegen habe ich den Schritt auch gewählt, weil ich hätte eigentlich bei Rapid aufhören wollen. Aber ich war da für mich noch zu fit oder zu viel Spaß gehabt, dass ich da aufhöre. Ja. Deswegen bin ich dann mit 35 noch zu Hartberg gegangen und habe dann noch 2 wunderschöne Jahre gehabt. Ja. Wir haben zwar gegen den Abstieg teilweise gespielt, aber ich habe extrem viele tolle Menschen kennengelernt in Hartberg. Ja. Eine super Mannschaft, wo ich wirklich extrem viel mitgekriegt habe, aber auch geben habe können. Und dann war der Punkt, letztes Spiel in Lustenau, ja, aufgehört habe ich nicht gut, haben wir, glaube ich, 5-0 verloren. Und ich habe schon gemerkt, jetzt ist es vorbei, glaube ich. Ja? Also ich habe es dann auch der Mannschaft, weil damals der Trainer Schopp hat nicht wollen mit mir verlängern, weil ich auch schon im Frühjahr ganz viel kleinere Verletzungen gehabt habe, tut einmal eine Zerrung, tut einmal was. Das ist einfach das Normalste der Welt, wenn man älter wird, dass die Elastizität der Muskeln einfach nachlässt. Und habe das dann von der Mannschaft gesagt, dass das wahrscheinlich mein letztes Spiel wird. Aber dann wirklich, ich habe es ja nicht offiziell bekannt gegeben, ich habe dann irgendwann im Jänner, ein halbes Jahr später, bin ich dann Trainer gewesen, habe dann ein Regionalsender, Platzverweis, hat das dann gepostet und dann ist es irgendwie durch die Gazetten gegangen, weil ich bin jetzt nicht der was rauspassant immer die ganze Zeit. Und das war ein Prozess, muss ich sagen. Es war nicht einfach.
Hat es dann aber dein Körper dir irgendwie vorgegeben, die Entscheidung, weil du vorher gesagt hast, loslassen und eigentlich verstehst du nicht, warum andere das nicht in der Form tun. Aber dann, wenn ich es richtig verstehe, war es schon dein Körper, der dir diesen Prozess jetzt aufgezeigt hat.
Einerseits der Körper, aber auch, ich wollte immer, also ich habe mir das am Anfang meiner Karriere oder auch dann zwischendrin gesagt, ich will eigentlich schon in der höchsten Liga immer bleiben, ja, weil das immer, ich habe das immer komisch gefunden, wenn dann Ex-Profis irgendwo in der ersten Klasse da sich beschimpfen lassen von die Leute und dann zusammengehauen werden. Und das habe ich nie verstanden. Ich wollte wirklich immer an der höchsten Liga aufhören. Ja. Hab dann natürlich gewusst, ja, jetzt Hartberg war nicht so einfach die Saison. Ja. Ich bin schon 37, ja. Also habe ich gewusst, ja, da werden jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Angebote kommen. Ja. Dann sind so ein paar aus dem Regionalliga Deutschland kommen, die als Führungsspieler da mitmachen, aber das wollte ich dann nicht machen. Ja. Und dann ist natürlich einerseits der Körper, ja, aber auch das mangelnde Angebot, ja, muss man ehrlich sein. Ja. Also, wenn jetzt nochmal Rapid sagt, ja, sie wollen noch einen erfahrenen hinten haben, der muss nur mehr die Hälfte der Spiele spielen, hätte ich das vielleicht noch gemacht. Ja. Aber so Körper und natürlich auch die Möglichkeiten.
Das heißt aber, hypothetisch, wenn dein Körper jetzt noch mitspielen würde, dann würdest du weiterspielen. Also du würdest wollen quasi. Das ist keine Frage von, du wolltest nicht mehr.
Nein.
Kopfmäßig.
Nein, also ich will, es tut jetzt schon schwer zuzuschauen jetzt da beim FAC. Ja. Wenn alles passt, würde ich gerne immer mitspielen. Ja? Aber du merkst einfach dann irgendwann, du bist nicht mehr so schnell, du bist nicht mehr so elastisch, du hast bei allen weh, das Tag danach. Ich habe am Schluss dann Regenerationszeit gebraucht, fast die doppelte. Wie wir gespielt haben am Freitag, habe ich am Montag noch nicht wirklich voll trainieren können. Normal hat man immer Freitag Match, Samstag Regeneration, Sonntag ist frei und Montag geht man voll in die Übung. Und ich habe am Montag noch gemerkt, dass schon noch Sache. Ja? Also ich habe schon einen Tag länger gebraucht, um wieder leistungsfähig zu sein. Die Leistungsfähigkeit, bin ich der Meinung, wenn man wirklich auf seinen Körper schaut, nimmt schon ab, natürlich. Mhm. Ich war ein sehr schneller Spieler, war dann nicht mehr ganz so schnell. Ja. Aber die kann man mit viel Training, du musst halt viel mehr machen als früher, kann man den noch aufrechterhalten. Aber einfach die Regenerationsfähigkeit, das ist das größte Thema, was du hast als älterer Mensch oder Spieler, dass die einfach so viel länger braucht.
Und jetzt interessiert es mich schon sehr, du hast als Kind den Wunsch gehabt, Profifußballer zu werden, hast dann viele Entbehrungen in Kauf genommen, dein Leben bis du Profifußballer geworden bist, bis auch später, hast dann auf sehr hohem Niveau gespielt, eben über 400 Spiele in der Bundesliga und sehr viel erreicht und dann sagt dir dein Körper eben, du sollst aufhören und wie schafft man das dann mental? Wie war diese Phase damals für dich?
Ja, voll schwer. Also, das ist jetzt noch schwer. Weil du, muss kurz nachdenken. Weil, wie du sagst, da du so viel liegen lässt und dann ist es aus. Und da habe ich dann wirklich gefühlt einfach mal einen Monat braucht, zwei Monate braucht. Was mache ich überhaupt? Also, wo sind meine Ziele? Also, ich bin diesen Weg immer gegangen, von 7 Jahre bis 37. Und dann sie neu aufzustellen und die neuen Ziele in Angriff zu nehmen, das war für mich nicht so leicht. Ich habe aber dann natürlich gemerkt, was mache ich jetzt? Also ich habe natürlich gut verdient, aber es heißt nicht so, dass ich jetzt in der österreichischen Bundesliga, außer wenn es Parapool bist, hast du nicht ausgesagt. Ja. Das ist einmal definitiv so. Ja. Ich meine, die Gehälter werden immer höher jetzt in den letzten Jahren, aber zu meiner Zeit hast du da nicht ausgesagt. Ja, du hast gut verdient, ja, du kannst natürlich auch länger Zeit überleben ohne einen Job, Aber ich bin ja kein Mensch, der einfach nichts tut. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, das daheim sitzen, das vernichtet mich. Meine Frau ist so arbeiten gegangen. Und ich war daheim. Und dann, so nach 2-3 Monaten, habe ich mir den Entschluss gefasst, ja, welche Leidenschaft hast du noch? Und da ist eigentlich nur Fußball.
Mhm.
Und dann überlegst du halt, was du machst. Und dann ist für mich eigentlich nur das Thema gewesen, ja, ich will im Fußball bleiben und dann ist Trainer. Und ich habe zum Glück auch im Zuge meiner Karriere die B-Lizenz gemacht. Als Berufsspieler quasi hat man die B-Lizenz einstellen können beim ÖFB und dann habe ich, also ich war ja immer Führungsspieler, das heißt, ich habe schon als Spieler immer ein bisschen über den Tellerrand geschaut und habe dann mich versucht, da wirklich Fuß zu fassen. Ja. Und dann habe ich über den ASV 13 meine erste Station bekommen und dann gemerkt, ja, das ist meine neue Leidenschaft. Und also dann habe ich wieder ein Ziel vor Augen. Und ich kann nicht einfach so dahin leben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich wieder ein Ziel und jetzt tue ich wieder alles dafür.
Mhm.
Und strebe das an, bis ich es erreicht habe. Das war als Spieler nicht anders und ist jetzt als Trainer nicht anders.
Macht man sich jemals in der Zeit als Profifußballer in diesem Radl, in dem man dann drinsteckt, diese Gedanken eigentlich? Man weiß ja schon, dass man irgendwann aufhören muss, oder?
Ja, aber man schiebt es immer raus, ja. Also sowas bei mir. Also ich habe es immer rausgeschoben, ja. Weil du immer, ich habe als Fußball immer von Tag zu Tag gelebt, ja. Ich war immer hier und jetzt, das ist immer ein Credo gewesen von mir, jetzt das, ja, das Gespräch mit dir, dann das nächste, ja. Dann Training, Essen, nächsten Tag Training, Essen, dann Spiel, das Spiel, nächstes Spiel. Immer Schritt für Schritt, ja. Ich denke nicht, ich plane nicht mein Karriereende, ja. Also ich plane nicht, was ist in 10 Jahren. Das kann ich nicht, ja. Weil es gibt so viele Wege im Leben. Du nimmst die Abzweigung, gehst in einen anderen Weg, nimmst die Abzweigung. Du triffst ständig Entscheidungen, ja. Und im besten Gewissen, ja. Aber es führt dich immer woanders hin. Jede Entscheidung führt dich irgendwo anders hin. Deswegen war ich immer ein Mensch, der immer im Hier und Jetzt gelebt hat. Und so bin ich es auch angegangen. Und deswegen hat es mich vielleicht auch getroffen, ja. Weil jetzt nicht zu 1000% gesagt habe, ja, ich werde jetzt Trainer, ja, oder ich gehe in die Wirtschaft, oder ich mache was anderes. Vielleicht hat es mich deswegen auch getroffen, ja. Aber so habe ich mein Profileben durchlebt und so war ich aus meiner Sicht sehr erfolgreich, ja. Weil ich war sicher nicht der talentierteste Spieler. Aber ich habe genau gewusst, was es braucht und wie hart zu arbeiten ist. Und wie konsequent man sein muss. Wie durchsetzungsstark man sein muss. Und das erfahre ich jetzt, unter Anführungszeichen, wieder von neuem.
Das heißt, es gibt aber auch nicht so Kabinengespräche oder wenn man dann eben mit der Mannschaft einen Ausflug macht, dass das irgendwie mal Thema wäre. Ich dachte schon, dass es vielleicht so ist, wenn man sagt, erst, vor allem wenn man ein bisschen älterer Spieler ist, du, was machst du eigentlich in 10 Jahren?
Ja, das kommt schon auf, ja. Dann flaxt man ein bisschen rum, ja, ich mache dies und das, ja, und wir schauen, ja, ich werde Trainer, nein, ich werde Scout, ja, ja. Es wollen ja alle irgendwie im Fußball bleiben, weil der Fußball einfach sehr, sehr spannend ist, ja. Es ist einfach immer wieder was Neues. Ja. Es sind so viele Emotionen drin. Ja. Wenn ich jetzt Trainer und Spieler vergleiche, natürlich als Spieler hast du die größten Emotionen überhaupt. Ja. Als Trainer weniger, ja. Aber Fans, alle, die das begleiten und man will dort sein. Ja. Aber es hören jedes Jahr, weiß nicht, keine Ahnung, die Zahl, weiß ich nicht genau, 100 Spieler auf. Ja. Vielleicht 50, ja. In Österreich nur. Es gibt aber genau 12 Profimannschaften, oder sagen wir jetzt, nehmen wir die zweite Liga dazu, sind es 28 Profimannschaften, die jeweils einen Trainer haben und einen Co-Trainer oder 2 Co-Trainer. Ja. Das heißt, es sind 50 Plätze überschlagsmäßig jetzt frei. Ja. Und du kannst jetzt nicht sagen, dass du da einfach kommst. Ja. Und deswegen, ja, es war schon der Plan natürlich, dass ich drin bleibe. Aber was es heißt dann, das zu machen, ist ja ganz was anderes. Ja. Und ich habe aber relativ zügig dann, glaube ich, ich bin jetzt versucht, das Handwerk als Trainer mir einzuimpfen, weil es einfach ganz was anderes ist.
Jetzt interessiert es mich auch, du hast vorhin die Öffentlichkeit erwähnt, dass das eher ein nerviger Teil war deiner aktiven Profikarriere. Jetzt hast du aber auch im letzten Satz gesagt, dass irgendwie schon in gewisser Weise der Fußball abhängig macht, weil eben die ganze Leidenschaft damit verbunden ist und das ganze Werkel an und für sich. Aber ist es so, dass dir auch ein bisschen der Teil dann fehlt, wenn du so in dich hörst, diese Öffentlichkeit oder überhaupt nicht?
Gar nicht, ja. Ich finde es immer wieder schön und charmant, wenn mir einer herkommt zu mir und sagt, ah, oh, Mario, ja, Sonnleitner, oh, du warst ja bei der Beat, ja, war oh, so cool, ja. Das ist wunderschön. Da sieht man, was man vielleicht geleistet hat. Mhm. Aber keinste Sekunde denke ich drüber nach, das fehlt mir. Mhm. Ja, sonst wäre ich auf Instagram und würde da nicht 1000 Schnitte von meinen Tore einstellen oder irgendwas. Interessiert mich gar nicht. Mhm. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche das als Mensch nicht, die Bestätigung von außen. Also ich finde es wunderbar und schön und ich unterhalte mich gern mit Fans. Jetzt noch, ich bin immer fast jedes Heimspiel bei der Beat im Stadion. Und da halt mit da mit einem, mach Fotos und so. Das ist wunderschön, das bringt es mit. Ja. Aber es ist nicht, dass ich meine Existenz abhängt davon, ob jetzt ich gesehen werde oder nicht gesehen werde.
Mhm. Mhm. Gab es einen Moment auch, wo du das gegenteilige Gefühl hattest, im Sinne von, ich bin froh, dass ich jetzt kein Profi-Spieler mehr bin?
Ja. Das erste, ja, also einerseits natürlich schwer loslassen, das haben wir ja schon thematisiert, aber wenn ich dann einfach einmal einen Gusto habe auf einen Burger oder einfach einmal am Abend vielleicht ein Glas Wein trinke, oder egal was, da tue ich mir jetzt noch schwer, ja, weil ich einfach 30 Jahre dieses Habit gehabt habe, ja, dass es das nicht gibt. Und das einfach habe ich mal genossen. Ja. Einfach das essen, was du willst, das trinken, was du willst, rausgehen, wann du willst. Ja. Ob es jetzt um 23 Uhr ist oder um 2 in der Früh, es war egal, ja. Ich habe ja mein ganzes Leben danach gerichtet. Meine Familie hat sich danach gerichtet, ja. Wenn wir ein Match gehabt haben, habe ich braucht meine Nudeln mit Tomatensauce und Fleisch. Das hat es immer gegeben, ja. Weil ich einfach das braucht habe, ja. Und jetzt, da war ich war aus diesem, das einzige, das Positive, was ich da jetzt rausnehmen kann, also ich war natürlich sehr konsequent. Bin ich da, diese Fesseln habe ich wegtun können, ja. Dass du jetzt, ja, du musst jetzt performen, ja, du musst regenerieren, du musst schlafen, du musst durchtrainieren, du musst denen Preppen machen, musst essen rechtzeitig, ja, damit du wieder Leistung bringst. Meine Leistung ist jetzt am Trainingsplatz, ich muss in die Pfeifen reinpfeifen, ja, das bringe ich zusammen. Und du hast jetzt andere Dinge zu leisten, aber jetzt nicht am Körper. Und deswegen war das charmant oder angenehm oder befreiend auch, ja, aber ich habe dann gemerkt nach einem Jahr, ja, die Waage, die ist gnadenlos und das viele Essen oder so, das mit weniger Sport, das schlagt sich dann auch irgendwann und dann habe ich natürlich auch wieder adaptieren müssen.
Das heißt, einerseits hast du die Fesseln dann gelöst, aber die Struktur fehlt dadurch eben ein bisschen, wie du vorher schon gesagt hast, oder? Und darum kommt man dann irgendwie in diesen Moment, wo man dann ja sich selbst neu diese Dinge erschaffen muss. Wie das war dann ein Jahr, dieser Prozess, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nicht ganz, ein halbes Jahr.
Halbes Jahr,
ja. Da bin ich zuerst viel daheim gesessen, muss ich sagen, ja. Habe Playstation gespielt, ja. Und meine Frau ist arbeiten gegangen, ich war immer daheim, ja.
Was hast du gespielt? FIFA, oder?
Nein, nicht nur FIFA, Fortnite, alles Mögliche, ja. Dann habe ich auch ganz viel Fußball geschaut, ja, ganz viel. Ich habe dann natürlich schon im Kopf gehabt, ich will Trainer, wenn ganz viele Trainer, Pressekonferenzen angeschaut, die ganzen Dinge ausschaut, versucht aufzusagen, Spielideen einzuschnappen und dann zu analysieren. Ja. Und dann irgendwann habe ich, wie gesagt, dann Minas vor 13 ist ein Club aus Hitzing, ja, der hat mir die Chance dann geboten, dass ich dort einmal Co-Trainer mache. Ja. Dann nach 2-3 Monaten habe ich selber übernehmen können. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, das ist jetzt meins, ja, das ist meins. Und ich will so weit rauf wie möglich. Natürlich so schnell wie möglich. Ja. Und da merke ich jetzt wieder, dass ich auch in gewisser Weise gefesselt bin, weil ich natürlich eine super Karriere gehabt habe, aber mir die jetzt nicht weiterhilft in den Ausbildungen. Ja. Ich muss die Ausbildungen machen. Ja. Und ich will ganz schnell weiter. Ja. Ich weiß, dass viele sagen, ja, lass dir Zeit. Ja, aber ich bin 40. Ja. Also ich bin dieses Jahr 40, ich habe halt 20 Jahre Karriere hinter mir und die ganzen modernen Trainer, die sind alle 33, 34, weil sie halt nicht so lange Fußball gespielt haben und sie dann auf Karriere. Und da bin ich jetzt arbeiten, ja, dass ich das schnellstmöglich kann, weil diese 20 Jahre Fußballerfahrung, die kann ich natürlich ganz viel mitnehmen ins Trainergeschäft.
Das heißt, Trainergeschäft ist jetzt dein neues Ziel eben und dein neuer Way to go sozusagen und dein neuer Fokus. Angenommen, es kommt wieder mal so eine Phase, wo dieser Fokus verloren geht, dann bist du jetzt aber vorbereitet, ja, denke ich, als andere, oder? Oder wie, wenn du mal in Pension gehst oder was, dann
genau, weißt, okay. Ja. Also ich habe jetzt der A-Seifenblase ist jetzt schon zerplatzt, ja. Also eine Traumblase, ja. Die ist mit Profikarriere, die ist ja zerplatzt. Ja.
Sie ist weit aufgestiegen.
Genau, sie ist weg. Sie ist einfach weggeflogen. Ja.
Genau.
Und die Trainerkarriere, ich gebe jetzt alles dafür, gebe richtig Stoff, ja, in allen Richtungen. Wenn ich merke, ich habe vielleicht, das ist ja ein Problem, ein bisschen am Trainer da sein. Ja. Du, als Spieler kann ich mich immer beeinflussen, selber beeinflussen. Als Trainer bist du halt draußen. Ja. Du kannst vorbereiten, du kannst ihnen helfen, du kannst Systeme entwickeln, du kannst Trainings, ja, aber du spürst nicht mehr. Also, wenn ich dann merke, irgendwo, ja, bist dann vielleicht limitiert oder ich kann das vielleicht nicht so vermitteln, weil ein Trainer muss ja ganz viele Dinge kennen, ja, nicht nur System, nicht nur fachlich, der muss Sozialkompetenzen haben, der muss Vermittlungskompetenzen haben, der muss eine Führungsrolle, Leadership haben, ja, und dann kommt das ganze Fußball dazu, ja, also das ist ja, du bist ja Chef vieler Mitarbeiter eigentlich, ja. Von jetzt Kader sind 25, gehört aber auch noch das ganze Medizinische dazu, da gehören deine Co-Trainer dazu, du musst dann aber die Bälle immer mit Sportdirektoren spüren, mit Fans, mit allem drum und dran. Da kommt ja ganz viel auf dich zu. Und wenn ich merke dann irgendwo auf der Position, weil die ist ja schon eine relativ riskante Position, wenn man da jetzt international oder überall schaut, ja, als erster fliegt immer der Trainer, ja. Wenn ich dann merke, ja, ist vielleicht dann doch zu viel Heuer und Feuer für mich, dann könnte ich mir auch vorstellen, neue Ziele zu setzen.
Wirtschaft?
Ja, da müsste ich mich auch, wie gesagt, einmal in die Materie gehen. Ja. Ich habe ja auch nicht aktiv mich beworben irgendwo. Ja. Also ich müsste dann einmal schauen, was da ist und Bewerbung gibt, dann würde ich mich bewerben. Und Studium habe ich keins, aber ganz viel Lebenserfahrung, ja. Und abgeschlossene Matura, und dann wird man sehen, ja, wo vielleicht auch, wo ich wen begeistern kann, ja, weil ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich habe, einfach Leute zu begeistern, mitzureißen, ja, einfach ihnen zu vermitteln, was wichtig sein kann oder in dem Moment wichtig ist, ja, um Fokus zu erhalten, ja, um umzusetzen, ja, das glaube ich, sind meine Stärken, die ich habe, und die kann ich sicher auch in der Wirtschaft weitergeben.
Sowas wie Mentaltrainer oder in diese Richtung ist es auch irgendwie, weil du doch viel darüber redest und reflektiert auch bist, deswegen bist du heute hier, dankenswerterweise. Ist das etwas, was dich reizt?
Nein, ja, ein Mentaltraining, ich sag, das ist ein so breit gefächertes Spektrum, ja, und ich glaube, dass ich da erstens mehr inhaltlich noch viel, viel weiterbilden müsste, ja, fachlich, ja, das Psychologie, ganz großes Thema, ja, das dann da, das ist jetzt was ich, das sind alles Erfahrungen, ja, meine persönlichen Erfahrungen, ja, aber du bist anders als ich, ja, das merke ich jetzt da in der Generation, mit der ich jetzt da trainiere, ja, also ich war ganz ein anderer Spieler, ja, also wie viele die anderen sind, also wenn mir einer eine Ähnlichkeit hat und das hat weh, dann bin ich aufgestanden und habe ihm gesagt, wie es wirklich ist. Ja, jetzt ist eine Generation da, die so viel sensibler sind als die Generation, mit der ich aufgewachsen bin. Wir haben keine Handys gehabt, wo ich ständig wer angerufen hat. Meine Mama hat zu mir gesagt, komm um 17 Uhr heim. Ja. Und wenn es 18 Uhr war, hat meine Mama sich Sorgen gemacht und dann habe ich halt eine am Deckel gekriegt. Ja. Ich habe Telefonnummern ausnehmen gewusst, Festnetz angerufen, bin allein irgendwo hingefahren. Ich bin mit 12 Jahren von Grambach bis nach Graz in die Schule gefahren, habe 2 Trainings innerhalb von 3 Stunden absolviert, ja. Damit ich dieses Ziel erreiche. Ja. Das war, bin ganz anders aufgewachsen. Ein ganzes Stadion hat mich geschimpft. Ja. Also ständig in der Auslage. Ja. Jetzt merkt man schon, die Generation ist ein bisschen feinfühliger. Ja. Und da braucht es natürlich andere Hebel zu verwenden. Ja. Mich haben alle immer kritisiert, alle Trainer, weil sie gewusst haben, ich halte es aus. Ja. Aber ich kann jetzt nicht alle immer kritisieren, damit es besser wird. Ja. Das sind ganz viele Nuancen, die man natürlich wahrnimmt als Mensch. glaube ich. Das ist schon eine Gabe. Das ist nicht alles erlernbar. Also ich merke, ob du jetzt interessiert bist, was ich sage oder nicht. Oder ob du sagst, es ist bald cool, wenn es bald aus wäre. Oder auch mit Spielern dann zu kommunizieren. Ja. Und das, das ist aber für mich jetzt, da müsste ich das jetzt, um Metalltrainer zu sein, auch inhaltlich quasi mir bestätigt sehen. Ich will ja kein Hörensagen irgendwie jemandem erzählen. Ja. Ich kann nur meine Erfahrungen weitergeben. Also eher vielleicht so, vielleicht Vorträge einmal, ja, wie ich das gemeistert habe. Ob es denn an hilft, weiß ich nicht.
Also Empathie und emotionale Intelligenz spielt ja natürlich da eine Rolle, wie in der Wirtschaft ja auch im Leadership. Aber ist es dann so, weil du es gerade erzählt hast, die Episode mit, dass die Generation jetzt feinfühliger ist und sensitiver ist vielleicht und auch vielleicht reflektierter und in vielen Dingen auch unserer Generation, sage ich mal, nicht auch voraus, da musst du dich drauf einstellen noch. Also das klingt so, als bist
voll, ja. Voll, ja. Bin aber froh, dass ich einen Sohn habe, der gerade in dieser Zeit aufwächst. Ich habe, wie gesagt, man muss ja bedenken, was jetzt das Zeit oder wie viele Informationen jeder Mensch kriegt, wie viele ungefilterte Informationen, wurscht ob richtig oder falsch, allein wenn ich mir Instagram anschaue oder wurscht welche sozialen Medien, was da in Sekunden an Bruchteilen an Informationen kommen. Ich kann eingeben, die Größe eines Elefanten, ja, kriege ich in einer Sekunde die Größe. Ich habe in die Bibliothek gehen müssen, ein Buch rausholen, das durchsuchen, lesen und schauen, dann habe ich, wenn ich es nicht gewusst habe, die Größe eines Elefanten gewusst. Das heißt, Informationsbeschaffung, alles schnell, alles schnell, alles schnell, Informationen, alles schnell. Was für meiner Meinung darunter leidet, ist Aufmerksamkeit und Konzentration. Brutal. Also ich sage Spielern was und oft vergessen sie 10 Sekunden später schon, was zum Tun ist. Also die Generation ist halt leider erlernt von diesen ganz schnellen Medien, dass ganz schnell ganz viel weitergeht und ich muss auch immer wieder bespült werden. Ja? Ich bin nicht einmal ein Trainer, aber ein halbes Jahr lang nichts mit mir geredet. Und ich habe mir trotzdem schauen müssen, dass ich irgendwie spiele. Ja, es hat solche Trainer gegeben. Ja? Und das kann ich aber nicht so weitergeben. Ich kann nicht einfach nichts reden. Ja? Du musst einfach kommunikativ sein mittlerweile, weil sie brauchen ständig Feedback. Sie brauchen immer Feedback. Und auch anders begründet. Es ist auch inhaltlich ganz was anderes. Ja. Jetzt gibt es 1000 Analysen über Sky, über dort wurscht Fußball. Jeder weiß, was wie es richtig geht. Damals habe ich dem Trainer vertrauen müssen. Was er sagt, das habe ich umgesetzt. Was er sagt, habe ich umgesetzt. Ja. Und das merke ich jetzt. Ja. Sie haben so viele Einflüsse. Da hat der das gesagt, der hat das gelesen, der hat mir das so gesagt, der hat mir das so gesagt. Nix. Ich bin der Trainer. Ich sage, wie es geht. Und so musst du es machen. Und die Spieler, die das verstehen, werden eine Karriere machen. Andere werden sie immer verstricken in irgendwas.
Da sind wir wieder bei dem Tunnelblick von dir, den du eingangs erwähnt hast, oder? Und dem Fokus, der dann doch wichtig oder vielleicht noch schwieriger zu finden ist in der heutigen Zeit, als es vor 10, 15 Jahren war.
Unbedingt, ja. Genau.
Mario, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gespräches. Ich habe noch zwei Abschlussfragen an dich. Wenn wir in einem Jahr wieder sprechen würden, was soll sich bis dahin verändert haben bei dir?
Familiär soll alles gleich bleiben, also gesund sein, privat soll alles passen. Ja. Alle meine Menschen, die mir wichtig sind, sollen happy baby sein. Ja. Und beruflich würde ich gern natürlich das Maximum an Erfahrung mitgenommen haben und schon einen Schritt irgendwo als Cheftrainer gehen. Ja. Mittlerweile bin ich Assistenztrainer, mache ich auch sehr gern, bin ein sehr loyaler Mensch, aber ich will weiterkommen. Ja. Und das werde ich jetzt auch versuchen anzugehen. Ja. Und wie gesagt, ja, jetzt da eben die A-Lizenz zu machen, ja, die in Nordirland mache, ja, weil in der ÖFB die Voraussetzungen waren zu wenig anscheinend für mich. Also ein sehr spannendes Thema. Aber ich sage wenigstens Danke an den ÖFB, dass ich in Nordirland die A-Lizenz machen kann, damit ich eben voranschreiten kann in meiner Ausbildung. Ich will nichts geschenkt haben, ich will einfach mehr Ausbildung machen und dann mein Wissen bzw. meine Erfahrungen, meinen Spielstil, das soll es weitergeben an die junge Generation, weil ich glaube, gesellschaftlich gesehen ist der Fußball extrem wichtig, weil wenn ich sehe, wie die Kinder heutzutage einen Purzelbaum machen, dann kommt mir da das Grausen. Ja. Du kannst junge Menschen gar nicht mehr sagen, mach bitte einen Purzelbaum, die tun sie weh. du musst den Sport mehr im Fokus haben. Ja. Das wird die ganze Generation, wird das so viel entlasten. Allein das Gesundheitssystem ist eh schon so überlastet. Und jetzt sitzen sie nur am Handy und am Computer. Deswegen ist der Sport ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich würde es jungen Menschen weitergeben.
Mhm. Jetzt meine letzte Frage an dich, Mario. Und die lautet, wenn du deinem früheren Ich, sagen wir mal 25, einen einzigen Satz sagen könntest, welcher wäre das?
Mach weiter so.
Mario Sonnleitner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Danke, dass ihr bei dieser Episode von Und Jetzt zugehört habt. Auch ich bin ein bisschen vom Algorithmus abhängig. Wenn euch also der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, bewertet ihn auf Spotify oder Apple Podcast, gerne auch mit 5 Sternen. Oder teilt ihn mit jemandem, den das Gespräch auch interessieren könnte. Bis zur nächsten Episode.